Papa, danke für jeden Sonntagmorgen, wo wir hier sein dürfen. Danke für den Lobpreis, danke für die Anbetung, auch wenn momentan alles wegen anders ist. Wissen wir, du bist da, du bist treu, du bewegst unser Herz, du bewegst unseren Glauben. Herr, du bist treu, wir dürfen uns ganz und gar auf dich verlassen. Herr, wir haben so viele tolle Sachen heute Morgen gesungen oder gehört, dass du uns nie verlässt, dass du treu bist, dass du unser Herz bewegst. Vater, dass du uns rausholst. Wir haben gehört, dass nur du weißt, was in uns los ist, was uns bewegt. Es ging mir gerade so tief ins Herz. God only knows, ja, nur du weißt es. Du weißt, was los ist in uns, um uns herum. Und du bist der ewig treue Gott. Du wirst uns nie verlassen noch versäumen. Danke, dass kein Problem größer ist wie du, keine Not ist größer wie du, keine Herausforderung ist größer wie du. Danke, dass der Teufel nicht größer wie du ist, sondern dass wir weit überwinden durch den, der in uns ist, der uns stark macht, Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und danke, dass der Heilige Geist in uns stärker ist als der, der in der Welt ist. Danke, Jesus, dass wir uns es immer wieder ins Bewusstsein rufen dürfen und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du ein guter Gott bist. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir leben in einer interessanten Zeit. Ich glaube, viele von uns und auch so viele Christen, wo ich so mitbekomme, die würden am liebsten alle abhauen. Die meisten, mit denen ich so in Kontakt bin, die reden ständig vom Auswandern. Ja, viele wollen auswandern. Gibt nur eine Erde. Wohin? Und bevor Corona war, habe ich auch immer drüber nachgedacht, mir übers Auswandern. Ich bin schon immer so einer, der gern woanders wäre. Ja, aber ich habe euch ja mal gesagt, es gibt keinen schöneren Ort als den, wo Gott dich haben will. Wenn das eine Gefängniszelle ist, wird diese Gefängniszelle zu deinem Himmelreich. Du kannst auch im Palast sitzen, wo alles vergoldet ist und pures Gold ist und Gott will dich dort nicht und du wirst dort der traurigste und einsamste Mensch auf Erden sein, weil Gott dich da nicht hingesetzt hat. Und es ist gut, wenn man eine Frau hat, weil meine Frau ist voller Weisheit. Amen. Und sie sagt zu mir, und das hat mich runtergebracht vom Auswandern wollen. Sie sagt, Schatz, wo willst du hin? Endzeit ist überall. Ja, was? Stimmt's? Endzeit ist überall. Der Teufel ist überall. Die Umstände sind überall. In Australien ist sogar die Maßnahme noch schlimmer wie hier. Wo wollen wir hin? In den Dschungel nach Brasilien? Den gibt's bald nimmer. Der wird täglich abgeholzt. Nach Australien, nach Neuseeland, wo wollen wir hin? Dort ist auch Endzeit. Und einige Dinge so habe ich gedacht. Ich habe gestern auch ein gutes Telefonat gehabt mit jemand, habe mich so ausgetauscht und habe ich gesagt, weißt du, ich würde mir so gerne wünschen, wenn es irgendwo einen Ort gäbe, wo ich wüsste, da ist Gott. Und ich kann dahin zum Auftanken und ich kann dahin, um mich berieseln zu lassen und vielleicht ist da eine Prophetengruppe und die geben mir ein gutes Wort. Komm, sei ehrlich, auch schon mal so gedacht. So ein heiliger Ort auf Erden. Und da habe ich gedacht, Mensch, im Alten Bund gibt's so viel, da gibt's Bethel und die Bibelschulen, wisst ihr, wo David sich hinflüchtete und Saul ihn verfolgte. Und sie kamen alle unter die Kraft und Luther übersetzte, sie kamen unter die Verzückung. Selbst Saul, ja. Und da denke ich so, oh, wäre das nicht schön, wenn es das irgendwo gäbe. Und es sagt die Person zu mir, weißt du, eigentlich ist das alles eher alttestamentliches Denken. Dort war es so, aber das ist nicht mehr so. Jetzt ist es so, dass der schönste Ort auf Erden in dir ist. Die Gegenwart Gottes ist in dir, auch wenn wir es nicht spüren. Und dann sagte die Person einen Satz zu mir, der beschäftigt mich die ganze Nacht. Wisst ihr, die neue Schöpfung muss sich selber am Schopf rausziehen. Dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Wir haben ja die Wahrheit in uns. Versteht ihr es? Ihr müsst richtig verstehen. Wir suchen immer, wollen immer flüchten an einen Ort, wo es uns besser geht. Dabei haben wir schon alles. Die Wahrheit, die Lösung ist alles in uns. Nur wir brauchen Disziplin, um uns das ins Bewusstsein zu rufen. Denk mal drüber nach, wenn es dir schlecht geht. Du bist so leicht depressiv oder so ein bisschen down oder irgendwie geht's dir nicht gut. Dann denkt man immer sofort, wen kann ich anrufen, wer könnte mal für mich beten. Mir geht's manchmal auch so, ganz ehrlich. Aber die Wahrheit ist ja, ich brauche ja nur kurz beten und sagen, Herr, hier bin ich, du weißt, wie es mir gerade geht, hilf mir. Da braucht eigentlich niemand für dich beten. Im Grunde, oder? Wir haben alles in uns. Und ich habe den Herrn so ein bisschen gefragt, wo, in welche Richtung, was brauchen wir dazu? Und der Herr hat mir gesagt, das Schlachtfeld sind die Gedanken. Die Gedanken sind unser tägliches Schlachtfeld. Ich habe auch schon öfters darüber gepredigt, aber das Thema wird nicht alt. Ja, guck mal, alles passiert in unseren Gedanken. Denke mal ein paar Jahre zurück. Manche von euch sind 20 Jahre gläubig, manche nur 2 Jahre, völlig egal. Wie oft da Tage und Stunden waren, wo du gedacht hast, die Welt geht unter. Oder wo du ein Problem hattest oder eine Herausforderung oder vielleicht wurdest du arbeitslos oder was alles so Tragödien in deinem Leben waren. Stimmt das? Ist schon mal jemand da durch? Zeig mir mal die Hand. Oder ist bei allen alles butterweich? Alle Strecken. Dann ist es doch so, dass du immer gedacht hast oder oft gedacht hast, jetzt geht die Welt unter. Und wenn du so zurückblickst, hast du doch gemerkt, davon stirbt man nicht. Es geht weiter. Ist weitergegangen? Kam ein neuer Job? Was ist alles passiert in unserem Leben? Und ich merke so, wenn wir nicht richtig denken, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel mit uns. Er überwindet uns, weil wir uns überwinden lassen. Im Prinzip legen wir uns selber lahm, wenn wir negativ denken. Richtig? Und das merken wir jetzt in der Corona-Zeit ganz besonders. Wenn wir all das, was da rumschwirrt, in unsere Gedanken lassen und letztendlich fällt es von unseren Gedanken ins Herz. Das Wort Gottes genauso, das Positive genauso. Richtig? Vielleicht schenkt dir jemand was, was völlig unerwartet für dich war. Ich kenne Leute, die haben schon ein Auto geschenkt bekommen. Die sind völlig, boah, krass, voll ausgeflippt vor Freude. Das Auto hatten sie noch nicht in der Hand. Den Schlüssel noch nicht, den Brief noch nicht. Es war noch nicht umgemeldet auf sie. Aber die Freude hat sie völlig übernommen, weil sie einen Gedanke angenommen haben und geglaubt haben. Es funktioniert im Positiven wie im Negativen. Und da müssen wir aufpassen, dass der Teufel nicht kommt und uns ständig mit negativen Sachen, er erinnert uns immer an das, was nicht ist. Er wird dich nie erinnern an das, was du hast, es sei denn, es ist negativ. Ja? Aber Gott sagt, er hat uns reich gemacht zu jedem guten Werk. Was für uns Reichtum ist, ist nicht bei Gott Reichtum. Mein Haus, mein Auto, mein Boot zählt bei Gott nicht. Reichtum bei Gott ist die Schönheit deines Herzens. Ein verändertes Herz ist bei Gott der absolute Reichtum. Ein gehorsames Herz, ein liebendes Herz. Wisst ihr, es gibt so viele Lehrer, die sagen, du musst, du musst, du musst. Pastoren predigen es, du musst, du musst, du musst. Es gibt so viele Seminare und Programme, was Christen alles müssen. Ich glaube, das ist Gott ein Gräuel. Ach, ihr wollt noch müssen. Ich weiß, und das ist meine Überzeugung, die kannst du haben oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen nur eine einzige Sache tun. Eine. Das ist die eine Sache, die Gott von uns verlangt. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was in uns ist. Das ist alles, was Gott zurückverlangt. Du kannst dich bekehren und tust nie was für Gott. Und er wird dich nicht geringer lieben, wie ein Reinhard Bonke, der ständig gerannt ist. Richtig? Aber der Schlüssel darin ist, wenn du wirklich liebst, möchtest du rennen. Weil die Liebe deine Motivation ist. Und die Liebe, wenn die Liebe deine Motivation ist, kannst du eigentlich nicht enttäuscht werden. Du kannst nicht traurig sein. Du kannst nicht bitter werden. Weil du überwindest das Böse mit dem Guten. Wenn das jetzt so leicht wäre, wäre es toll. Dann wäre das eine einfache Sache. Aber es ist manchmal ein Kampf. Paulus hatte diesen Kampf. Alle in der Bibel haben diesen Kampf gehabt. Petrus hatte diesen Kampf. Petrus hatte den größten Kampf in seinem Leben. Wisst ihr, welcher Kampf das war? Nach dem Verleugnen von 3-mal wieder anzufangen, sich selber zu lieben. Das war der Durchbruch für Petrus. Petrus war immer schnell am Reden, langsam am Denken. Er war wahrscheinlich der, vor dem sie am meisten Angst hatten. Ich bin mir sicher, dass das so ein durchtrainierter Typ war. Es waren Fischer von klein auf. Netze reinziehen, weißt du? Der hatte mit Sicherheit ein paar sonnengegerbte Hände gehabt und ein gleiches Gesicht und ein paar Pratzen. Ich bin mir sicher, wenn Petrus dir eine gescheuert hat, dann hast du gewusst, wo. Und er war auch der im Garten Gethsemane, der sofort das Schwert zog und einem das Ohr abhaute, ohne zu zucken. Immer handeln, langsam am Denken. Schwierig, so Leute. Haben oft ein schmerzhaftes Leben. Und er war auch der, der am Abendmahl sofort sagte, Herr, wer wird dich verraten? Ich werde dich nie verraten. Ich werde dich nie verlassen. Ich sterbe für dich. Ehe der Hahn heute Morgen kräht. Krass, oder? Und ich glaube, der größte Prozess für Petrus war, sich selber wieder zu lieben. Ich glaube, er lehnte sich selber am meisten ab. Das ist immer bei so Leuten, die so ein Leistungsprogramm haben. Wenn die versagen, fangen sie an, sich zu hassen. Hörst du zu? Es gibt zwei Arten von Leuten in dieser Welt, habe ich festgestellt. Die einen, die sind faul, die machen nichts, die kommen zu nichts. Und die chillen den ganzen Tag. Die haben immer eine Idee, was man als nächstes chillen kann. Kommst mal vorbei, trink mal ein Bier, kommst vorbei, ich schweife was auf den Grill. Die haben immer irgendwie eine Ruhe in sich, ja? Die kommen aber nie zu was, weil die keinen Bock auf Arbeit haben, weil die keinen Bock auf Stress haben. Und dann gibt's die anderen, die Macher. Die wursteln und arbeiten morgens bis nachts. Und die haben ein neues Auto alle 2 Jahre, die haben ein dickes Haus und was die alles haben. Aber die sind so getrieben, dass die nie zur Ruhe kommen, um ihren Reichtum genießen zu können. Habe ich mich so gefragt, welcher von den beiden ist jetzt besser? Keiner. Das ist beides eine Katastrophe. Und manchmal lässt Jesus Dinge zu, die uns aus dem Chillen ziehen und die uns vom Stress runterholen, damit wir in einen Frieden kommen. Ich glaube, das Mittelmaß ist gut. Das Mittelmaß ist das Gute. Und so ist es auch oft im Geist. Es gibt Christen, die sind nur am Beten und am Machen und am Binden und am Schreien und Bruder und wir müssen und... Und da gibt es die anderen, die reinkommen und sagen, und gucken, was der heute wieder da vorne labert. Das sind die Urchristen. Alle 5 Minuten gucken sie auf die Uhr. Und wenn es dann endlich aus ist, dann sind es die Ersten, wenn es Essen oder Kuchen gibt. Und dann immer gleich 3 Stück drauf, dass schneller geht. So interessant. Und das alles ist immer in den Gedanken. Der eine denkt immer, noch 5 Minuten ausruhen. Und der andere, was kann ich noch machen? Ich muss irgendwas machen. Ich habe ein paar so Nachbarn, die beobachte ich immer, so lustig. Der eine hat keine Ruhe, ständig baut er was anderes. Jetzt baut er den 3. Carport in seinem Haus. Nee, der hat noch Platz. Er hat noch Platz. Unfassbar, was da abgeht. Gedanken. Was steuert unsere Gedanken? Wer steuert unsere Gedanken? Was kommt in unsere Gedanken? Und die Bibel hat eine wunderbare Bibelstelle, die ich relativ früh schon gelernt habe und die ich liebe und die ich immer wieder anwenden muss. Weil diese Gedankenbombardements manchmal auf einen reinprasseln. Ein Beispiel. Momentan gibt's Kriegsspiele an der Grenze zu der Ukraine, tatsächlich. Präsident Putin hat alle Reservisten mobilisiert, alle. Russland ist ein großes Land. Er hat 32.000 Mann an der Grenze stationiert, das ist Tatsache. Dann fliegen permanent ständig amerikanische Hubschrauber Richtung Osten. Mein Freund Kai hat mir ein Video geschickt, Thomas, da fliegen Hubschrauber, sind das Deutsche oder Amis? Sage, es sind nur Amis, weil deutsche Hubschrauber fliegen nicht, alles kaputt. Wir haben eine Spielzeugarmee. Ja, ist Tatsache. 8 oder 9 Hubschrauber fliegen, also das ist ja, yo, da hat der Russe aber Angst, wenn wir kommen. Und dann schickt er mir einen Zeitungsartikel, das war diese Woche, wo ein amerikanischer General sagt in der Presse, die Deutschen sollen sich keine Sorgen machen, sie ziehen Hubschrauber ab, die fliegen nach Rotterdam, werden dort zerlegt und gehen zurück in die USA. Dann habe ich geschwind gedacht, komisch. Und dann fällt mir ein, ey, Rotterdam ist im Westen, nicht im Osten. Irgendwie fliegen die falsch, die haben ein kaputtes Navi oder so. Versteht ihr, was läuft? So, und wenn du jetzt das alles so hörst und siehst und mitbekommst, dann denkst du, oh, es ist vielleicht bald Krieg. Wenn du den Gedanken jetzt weiterdenkst, was kommt da alles? Oh je, Krieg. Oh Gott, wie soll ich mich vorbereiten? Soll ich mir Sandsäcke holen? Soll ich mir im Keller einen kleinen Bunker bauen? Soll ich mir Essensvorräte? Und versteht ihr? Jetzt fängt die Maschinerie an. Das ist wie so ein Schneeball oben im Berg, so ein kleiner Schneeball, lacht jeder drüber. Aber unten kommt eine Lawine an, mit 300 km/h, die alles umrollt. Und so ist es oft in unseren Gedanken. Versteht ihr? Wo der Teufel arbeitet mit unseren Gedanken und wir leben in einem Kommunikationszeitalter. Noch nie hat die Menschheit so an einem Tag so viele Informationen erhalten wie wir. Und wir kriegen natürlich nur negative Informationen. Da steht nichts, Klein Fritzchen hat in Heidelberg heute Morgen der Oma über die Straße geholfen. Das kommt da nicht. Da steht, Klein Fritzchen hat der Oma den Geldbeutel geklaut, weil das angeblich die Leute hören wollen. Das wollen die Leute nicht hören. Aber das wird so getan. Und genauso arbeitet der Teufel, er kommt mit Gedanken und bombardiert dich, weißt du? Und wir müssen als Christen immer wieder eine Entscheidung treffen, auf was hören wir, stimmt es? Wem hören wir zu, wem hören wir nicht zu? 2. Korinther 10 in Luther, ab Vers 3. Eine der wichtigsten Bibelstellen, das musst du dir anmalen. Ganz wichtig, mal's dir an, wenn deine Bibel heilig ist, kauf dir eine unheilige und mal da drin. Aber mal's dir an, wichtig. Denn obwohl wir im Fleisch leben, ja, obwohl wir irdisch Fleisch und Blut, ihr versteht schon, ja, obwohl wir im Natürlichen hier auf der Erde noch sind, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Bis dahin mal, stopp. Kämpfen wir nicht nach fleischlicher Weise. Was sagt uns das? Dass wir Christen in was sind? In einem Kampf. Ob wir wollen oder nicht. Es sei denn, wir sagen zum Teufel, okay Teufel, ich nehme dein Angebot an, Friedensvertrag, du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Nee, hat noch nie funktioniert. Okay? Hat noch nie funktioniert. Müssen wir aufpassen, der Teufel macht keine Friedensverträge. Wir haben uns neulich angeschaut, er ist ein Mörder und ein Dieb und er kommt nicht durch die Türen in den Schafstall, sondern irgendwo, wo aufgelassen wurde. Okay? Denn obwohl wir im Fleisch leben, das heißt, obwohl wir noch auf der Erde sind, kämpfen wir nicht auf irdische oder menschliche Weise. Die Bibel nennt es fleischliche Weise. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod, das kennt ihr ja alle, ne? So, wenn dich jetzt jemand angreift da draußen, wie heißt es dann praktisch? Was heißt es praktisch? Wie kämpfen wir nicht? Wir schlagen nicht zurück, wie wir angegriffen wurden. Wir suchen nicht nach Rache. Wir wünschen denen nicht der Tod. Wir verfluchen sie nicht. Korrekt? Das ist eine Herausforderung. Nicht so zu reagieren, wie alle da draußen reagieren. Wie? Boah, wie der parkt auf meinem Parkplatz? Das ist mein Parkplatz. Wo steht es? Das weiß jeder. Nächsten Tag sind deine Reifen abgestochen. Und? Parkst du nochmal da? Oh, der hat meine Reifen. Jetzt geht's los. Versteht ihr? Ein Endlosgeschichte. Das machen wir nicht. Weil das ist genau das, was der Teufel macht. Er spielt einen Ball in dein Leben. Auf dem Ball kann alles Mögliche stehen. Beschäftigt nicht mit den Bällen, die der Teufel dir zuspielt. Ganz wichtig, Leute. Schieß den nicht weg. Sag, oh, den schieße ich weg. Weil sobald du ihn wegschießt, beschäftigst du dich damit. Wo ist der Ball jetzt? Wo ist denn der hin? Wir haben den entdeckt. Oh, der kommt ja wieder zurück. Ja, das nennt man Spiel. Der Teufel liebt es zu spielen mit uns. Jesus hat mit dem Teufel nicht gespielt. Er hat ihm gesagt, hey Alter, es steht geschrieben, tak, 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 tak. Richtig? Er hat nicht mit ihm gespielt, er hat nicht gesagt, jetzt sei doch mal nicht so böse, Teufel. Warum bist du immer so böse und so gastig? Lass uns doch mal zusammensitzen, wir diskutieren das mal. Du kriegst die eine Hälfte der Erde und ich die andere. Komm, wir, irgendwie finden wir einen Kompromiss. War Jesus so? Er widerstand ihm ständig. Und selbst als der Teufel sich auf Jesus Spiel einließ, antwortete er mit dem Wort Gottes. Und Jesus sagt, Moment, ich werde mich nicht hinabstürzen. Und Gott hat gesagt, er wird den Engel befehlen, dass sie dich bewahren. Das wäre nämlich anmaßend gewesen. Es wäre eine Sünde gewesen. Er wollte, dass Jesus sündigt. Was wäre geschehen, wenn Jesus eine Sünde gemacht hätte? Er hätte nicht mehr als Opfer getaugt. Du und ich, wir wären heute nicht da. Aber Jesus hat ihn überwunden mit dem Wort Gottes. Und das ist der Schlüssel für uns. Wir kämpfen nicht nach menschlicher Weise. Wir schlagen nicht zurück. Wir laufen nicht 2 Stunden durch unser Wohnzimmer und fluchen über unseren Chef. Dieser Drecksack, dieses A, Punkt, Punkt, Punkt. Das machen wir nicht. Sondern wir beten und wir segnen. Das klappt nicht immer sofort, ich weiß. Weil wenn die Suppe kocht, wenn die Emotionen auf dem höchsten Level sind, ist es schwierig, in den Geist zu gehen. Das ist Training. Das ist Training. Wichtig ist, wenn der Teufel die Suppe einschaltet, schalt du wieder aus. Bevor sie kocht. Amen. Weil du merkst, der Ärger will hochkommen in dir, mach sofort Stopp, in Jesu Namen. Und ich zeige dir jetzt was. Nämlich der nächste Vers. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Sag mal mächtig. Also, wir haben einen Kampf. Aber für diesen Kampf haben wir Waffen bekommen. Ist Gott gut? Gott lässt dich nicht in die Arena mit dem Löwen ohne Schwert. Oder mit dem Tiger oder mit dem Bären. Du hast Waffen bekommen, in welcher Form auch immer. Okay? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, menschlich oder irdisch. Das ist wichtig für uns. Sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Mächtig. Die Waffen, die Gott dir gegeben hat, sind mächtig, Festungen zu zerstören. Ein Mann kann eine Festung einnehmen. Das geht in der Welt nicht, aber im Geist. Es gibt Festungen. Manche Gedanken werden zu einer Festung in deinem Kopf. Nationalsozialismus ist sowas. Leute, die Kinder aufgewachsen, Jude, Deutsch, immer miteinander gespielt, Nachbarn, Freunde, mal da gegessen, mal da gegessen. Dann kommt da ein und sagt, Juden sind nicht gut. Wie, das ist mein bester Freund, red keinen Scheiß. Richtig? Aber wenn der Gedanke irgendwo auf eine Furche fällt im Herzen, von den Gedanken ins Herz, habt ihr verstanden? Ach, die Juden sind schlecht. War mir bisher noch nicht bewusst. Aber wenn du das sagst, ja, ich kenne da einen, der eine jüdische Nachbar da, der ist nur am Motzen. Der motzt auch nicht mehr wie der deutsche Nachbar, dem die Kinderlärm stört. Richtig? Aber jetzt ist der Jude. Und dann manifestiert sich das. Und viele sagen heute noch, so alte, die Juden sind schlecht und ey, ganz schlimm. Und da gibt's noch mehr solche Beispiele bis zum heutigen Tage. Das gibt's über Türken, über Schwarze, über alles. Sobald ein Gedanke sich festsetzt, wird er zu einer Festung. Das kann aber auch im Guten sein. Der Herr ist meine Burg, meine Festung. Meine Zuflucht ist mein Gott. Du weißt, hey, der Teufel kann mir nichts. Wenn du das verstanden hast, wird es zu einer Festung in dir. Du machst vom obersten Turm, weil du weißt, er kann dir nichts. Da ist es positiv. Aber im Negativen kann es genauso werden. Und hier sagt uns die Bibel, dass wir in der Lage sind, mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat, falsche Festungen einzunehmen und einzureißen und zu schleifen, dass sie weg sind. Ist das gut? Ist wichtig. Gott hat mich über alle Jahre immer wieder von Überzeugungen befreit, wo ich total überzeugt war, dass das richtig ist. Und die waren falsch. War mir aber so nicht bewusst oder ich wollte es nicht wahrhaben. Richtig? Eine Festung kann sein, immer die anderen, nur nicht ich. Das kann eine Mega-Festung werden, Leute. Alle sind gesegnet, nur nicht ich. Alle gewinnen den Preis, nur nicht ich. Alle werden abgeholt, alle werden geliebt, nur nicht ich. All diese Sachen sind Minderwertigkeiten, die irgendwann mit einem Gedanken, es fängt immer mit einem Gedanken an. Vicky und Stelios, die beiden lieben sich mega, deswegen kann ich das sagen, gell? Stell dir vor, Vicky fängt auf einmal an mit einem Gedanken, der Stelios liebt mich nicht mehr. Das ist nur ein Gedanke. Da ist noch nichts passiert. Er hat gerade eben, vor 10 Sekunden hat er angefangen. Da kommt er eine Stunde wieder und kommt wieder, der Teufel erinnert dich daran. Jetzt ist der Stelios heute vielleicht ein bisschen gereizt, falschen Fuß aufgestanden, was auch immer, völlig belanglos. Vicky fragt ihn was, Stelios reagiert grandig. Was sagt die Stimme? Siehst du, der liebt dich nimmer. Kennt ihr das Spiel? Und es geht jetzt immer weiter. Dann sagt sie, Schatz, würdest du mir mal geschwind Toilettenpapier bringen, ist leer. Stelios, du kannst mich mal, ich habe keinen Bock jetzt. Ja? Oh, da bringt man nicht mal Toilettenpapier, kann ja wohl nicht wahr sein. Würdest du mir jetzt bitte, und immer geht's weiter, Kleinigkeiten, ein Gedanke fing da an. Und wenn du nicht aufpasst, geht er so weit, bis die Vicky denkt, na gut, wenn der mich nicht mehr liebt, dann gucke ich mal, was so auf dem Markt noch gibt. Dann lernt sie einen kennen und ihr kennt das ganze Spiel, wie das in der Welt läuft. Und dann geht Vicky zu Stelios, sagt, ja, unsere Ehe ist ja eh zu Ende, ich habe einen neuen kennengelernt, ich trenne mich. Der Stelios fällt aus allen Wolken. Wie, was? Hä, spinnst du? Ja, du liebst mich doch nicht mehr. Habe ich das gesagt? Habe ich doch nie gesagt. Ja, aber du behandelst mich so. Du benimmst dich so. Sagt Stelios, Mensch, ich war halt mal nicht gut drauf, aber ich habe doch nie gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Merkt ihr? Und so geht das Spiel dann. Wir müssen aufpassen, was wir denken. Unsere Gedanken sind das Schlachtfeld. Würde Vicky sofort sagen, Moment mal, ich kenne meinen Stelios. Der hat heute vielleicht einen schlechten Tag, aber der liebt mich, das weiß ich. Komm, fatz ab mit deinem scheiß Gedanken. Manchmal muss man krass sein. Muss man manchmal, wenn das Hündchen nicht geht, dann kriegt er einen Tritt. Das sag ich immer. Wenn Hündchen nicht versteht, ist mein Vorgarten, nicht deine Toilette, dann kriegt das Hündchen einen Tritt. Fly, Robin, fly. Und nach ein paar Tritten, so gerne wie ich Hunde habe, aber irgendwann merkt der Hund, nix gut diese. Versteht ihr? Gedanken, da fängt es an. Leute, in der Gemeinde ist es genauso. Vielleicht bist du morgens nicht mehr in den Arm genommen. Ist jetzt ein blödes Beispiel, weil wir nicht mehr dürfen, aber dann siehst du vielleicht einen Bruder oder Schwester, der nimmt 3 Stück nacheinander in den Arm und du stehst so da und dann läuft er weiter. Ah, okay. Und dann passiert dir das vielleicht nochmal mit jemand. Oh, das sind alle lieblos in der Church, da gehe ich nicht mehr hin. Und dann kommt der Nächste, der dich gerne in den Arm nehmen will und du stehst schon so da. Ich lass mich niemand verletzen. Und der Nächste, der kommt, denkt, was ist mit der heute los? Habe ich der was gemacht? Sitzt den ganzen Gottesdienst in der Predigt, kriegt überhaupt nichts mit von der Predigt, weil die ganze Zeit rattert. Was habe ich der gemacht? Warum ist die so ablehnend? Und der Teufel macht, der ganze Band kommt aus der Hölle und spielt mit. Stimmt's? Komm, sei ehrlich. Und so funktioniert es in jedem Bereich. Wir müssen auf unsere Gedanken Acht haben. Wir müssen unsere Gedanken in Zucht nehmen. Das lesen wir zum nächsten Vers. Wir gehen ein paar Mal vor und zurück. Wir zerstören damit, mit den Waffen Gottes, zerstören wir damit jeden Gedanken, nicht die guten, aber die schlechten, die Lügengedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Hier geht es um Mächte der Finsternis. Alles, was sich über Jesus in deinem Leben erheben will. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, eigentlich Jesus liebt mich. Wie? Bedingungslos. Dein Geist weiß es, dein Geist zweifelt nie. Aber dein Herzlein und deine Seele. Und jetzt kommen Emotionen, angedockt aus der Hölle, wo du dich ungeliebt fühlst. Und dann triffst du auf Menschen, die dich gerade nicht in den Arm nehmen und dich knuddeln. Und es bestätigt die Lieblosigkeit. Das sind so Spiele, der Teufel liebt es. Und wir tun uns selber ins Abseits und er muss gar nichts mehr machen. So gehen Gemeinden kaputt. So gehen Familien kaputt. So gehen Betriebe kaputt. Der Chef lobt mich nie. Der hat noch nie gesagt, ich bin gut. Bei den Schwaben heißt, nichts gesagt ist genug gelobt. Solange er nicht schimpft, ist alles gut. Ja, so sind auch manche Ehemänner. Ich sag meiner Frau nie, dass es schmeckt. Also wenn ich nicht motz, dann weiß sie, es war gut. Nee, das weiß sie eben nicht. Jeder Mensch braucht Lob, richtig? Wenn du nur Lob brauchst, ist auch wieder schlecht. Da bist du auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Aber jeder Mensch braucht Lob. Und ich habe ein Prinzip in meinem Leben, ich sage immer, der mich lobt, darf mich auch kritisieren. Der mich nicht lobt, von dem nehme ich keine Kritik an. Denk drüber nach. Meine Frau lobt mich, meine Frau darf mich kritisieren. Und mit Kritik meine ich konstruktiv, positiv, gut, Veränderung. Nicht niedermachen, sondern sagen, hey Schatz, das war jetzt nicht so toll. Denk nochmal drüber nach. Richtig? Pass auf mit Leuten, die dich nur loben, die haben einen Hintergedanken und ein Ziel. Und Leute, die dich nur kritisieren, haben auch einen Hintergedanken und ein Ziel. Vielleicht wollen sie deinen Posten einnehmen. Wir zerstören. Das Wort zerstören gefällt mir so super. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal darüber gepredigt. Ich nannte die Predigt, denke nicht mehr jeden Gedanken. Schon viele Jahre her. Und da habe ich gesagt, Gott, hilf mir mal. Und da hat Gott mir einen Leopard 2 Panzer gezeigt. Gibt immer so, bei Tag der offenen Tür, bei der Bundeswehr steht so ein Schrottauto. Dann fährt der Leopard 2 Panzer dreimal vor zurück. Und dann ist das Auto von 1,20 Meter auf 20 Zentimeter. Das ist für mich zerstören. Da kann ich reinsitzen und sagen, starte mal. Geht nimmer. Schau mal zur Windschutzscheibe raus, die existiert nicht mehr. Drück mal auf die Hupe, die gibt's auch nicht mehr. Das ist zerstören. Manche Christen meinen, zerstören ist, sie gehen so ans Auto hin, machen so, böses Auto, böses, böses Auto. Und dann gehen sie zurück und sagen, ich habe den Gedanken zerstört. Da hast du gar nichts. Das Auto kratzt sich so ein bisschen und sagt, was war denn das? Versteht ihr, was die Bibel hier sagt? Zerstören. Unbrauchbar machen. Nicht mehr rausholen und nochmal überlegen. Kann sein, vielleicht war es doch. Zerstör diese Gedanken. Vielleicht liebt Gott dich ja doch nicht. Naja, vielleicht liebt er mich heute, aber gestern war er komisch. Ah, was ist denn morgen? Wie liebt Gott eigentlich? Wie macht er das? Warum liebt er mich? Warum liebt er den nicht? All diese Gedanken sind sinnlos. Gott ist Liebe. Punkt. Da musst du nicht nachdenken. Bei jedem von euch ist die Baustelle wahrscheinlich woanders. Bei einem ist es mehr so, beim anderen ist es weniger so. Aber letztendlich probiert der Teufel immer über Gedanken in unser Herz. Er will in unser Herz. Versteht ihr? Guck mal, wie oft, ich will jetzt keine Hände sehen, aber hast du schon mal jemand was geschenkt? Du hast was auf dem Herz gehabt oder hast irgendwie vielleicht Geld geerbt oder irgendwas und du schenkst jemand Geld oder du schenkst ihm ein Geschenk oder irgendwas und du bist so vorne dran, so wie ein kleines Kind, du freust dich mehr, wie wenn du selber was kriegst. Dann kannst du kaum erwarten oder an Weihnachten so. Schenkst jemand ein Geschenk und der packt es aus, guckt rein, oh ja, und stellst nebendran. Und du stehst so da und deine ganze Motivation, deine ganze Freude vom Schenken ist mit einer Sekunde weg. Ja, der weiß das gar nicht zu schätzen. Der nimmt es gar nicht an. Der sagt nicht mal Danke. Wisst ihr, das Problem ist die Motivation beim Schenken. Schenkst du es, weil Gott es gesagt hat oder weil es dir gut tut? Möchtest du ein Loch in dir stillen, indem du Gutes tust? Das ist auch schon wieder Manipulation. Richtig? Wenn man etwas verschenkt, muss man es loslassen. Bärbel, ich schenke dir dein Auto, was ihr dir gehört. Nee. Im Brief steht Bärbel, ich schenke dir das Auto, nimm's doch. Oder ich sage, ich komme morgen vorbei und gucke mal, wie du damit umgehst. Ist das geschenkt? Oder ich sage, gib mir mal her, ich muss mal gucken, ob du auch tankst und waschst und alles. Ne? Das ist nicht geschenkt, das ist Manipulation. Aber wenn manchmal unsere Emotionen so nicht in die richtige... Da müssen wir aufpassen. Man kommt sofort zu Gedanken danach, von der Enttäuschung. Ich schenke nie wieder jemand was. Oder ich schenke der oder dem nie wieder was. Richtig? All diese Spielchen sind dazu da, um uns lahmzulegen. Ich kenne das hier. Immer wieder werde ich von Menschen enttäuscht und immer wieder kriege ich so Gedankenbombardement, wo ich sage, ich will nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Mein nächster Job ist ganz weit weg von Menschen. Hat es Gott gesagt? Hat Gott zu mir gesagt, Thomas, reg dich über jeden auf, der dich enttäuscht. Werd so richtig zornig drüber. Hat es Jesus gesagt? Hat er nicht gesagt. Hat er alles nicht gesagt. Hat er gesagt, so, ab nächsten Sonntag ist Schluss, hör auf. Hat er das gesagt? Oh, Thomas, ich hab so Mitleid mit dir. Boah, ist das übel, wie es dir geht. Mach mal Schluss. Mach mal die Türe zu. Hat er das gesagt? Das sind meine Emotionen, wo so reden. Und der Teufel kommt mit der Band. Die Band kennt ihr ja mittlerweile, ne? Und mi. Und die kleinen Dämonchen zupfen an der Geige. Ja, wir kennen das alles. Gedanken sind unser Schlachtfeld, Leute. Die führen uns zum Sieg oder zur Niederlage. Eins von beiden. Dazwischen gibt's nichts. Es gibt nicht bissel Sieg und bissel Niederlage. Die Deutschen haben nicht den Zweiten Weltkrieg ein bissel verloren und ein bissel gewonnen. So funktioniert das nicht. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt. Und jetzt kommt's. Gegen was? Nicht gegen den Thomas oder die Bärbel, sondern gegen die Erkenntnis Gottes. Der Teufel kämpft nicht gegen dich. Dich würde er mit einer Sekunde, ein Hauch einer Sekunde platt machen, wenn er könnte. Gegen was er in dir kämpft, ist die Erkenntnis Gottes in dir. Vor ein paar Sonntagen habe ich gesagt, Thomas ist kein Problem. Thomas Christus ist das Problem. Sobald die Salbung, die Gegenwart Gottes draufkommt, dann wirst du gefährlich für den Teufel. Du kannst eine Kirche gründen, nennst die Kirche der Endzeitjünger Jesu. Da macht der Teufel super, ich schenke dir noch ein Gebäude dazu. Hol ganz viel rein. Du darfst nur nicht Christus mit dazu machen. Jesus ist kein Problem. Nur nicht Jesus Christus, dann wird's schwierig. Weil das ist das Problem. Du darfst dir einen Staubsauger kaufen. Der kann 5000 Watt haben. Der zieht die Haare von deiner Frau vom Kopf. Der reißt die mitsamt den Wurzeln raus. So Power hat das Ding. Das ist alles kein Problem für den Teufel. Du kannst jedem erzählen, du hast 10 von den Saugern. Du darfst aber nie in die Nähe von der Steckdose. Dann gibt's auf die Finger. Versteht ihr das Prinzip? Wir können sagen, ich bin Christ. Ich bin schon 30 Jahre gläubig. Ich habe mich da und da bekehrt. Und der hat für mich gebetet und der. Das ist alles kein Problem für den Teufel. Solange dein Stecker nicht in der Steckdose ist. Solange du nicht begriffen hast, wer du bist in Christus. Titel, Orden können wir uns alle ranhängen. Da ist viel Platz. Aber wenn die Power Gottes dazukommt, dann versetzt du Berge. Und der Teufel zittert vor dir. Weil du gefährlich geworden bist für ihn. Amen. So, und sein Lieblingsding ist immer zu sagen, wenn der Thomas betet, nimm immer mich als Beispiel, ja, damit niemand mehr beleidigt ist. Wenn der Thomas für die Kranken betet, dann werden die geheilt, aber nicht bei dir. Wenn der Thomas Autorität nimmt über die Atmosphäre, dann verändert sich der Himmel, nicht bei dir. Steht es im Wort? Schreib dir diesen Satz auf, einer der wichtigsten Sätze für dein ganzes Leben. Vergleiche dich nie mit anderen. Niemals. Niemals. In der Welt nicht und im Reich Gottes nicht. Vergleiche dich nie mit anderen. Paulus hat sich nicht verglichen mit den ersten Aposteln. Hätte er das getan, hätte er nie das tun können, was er getan hat. Er redet sogar, ich bin auch ein Apostel. Und er sagt zu den anderen, ich bin genauso wie die Überapostel. Das könnt ihr nachlesen im Wort. Ich such's jetzt nicht raus. Er nennt die anderen Überapostel, nicht weil die das wollten, sondern weil die Leute ein Bild hatten. Oh, der Petrus, wenn der kommt, der Paulus, naja. Interessanterweise hat Paulus 2/3 der Bibel geschrieben, nicht Petrus. Und er hat einen Riesendienst für die Heiden. Immer wenn du dich vergleichst, wirst du nie zu deinem Original, was du bist. Schaut euch die ganzen Elvis-Imitatoren an. Der eine kann singen wie Elvis, ist aber 3 Zentner zu schwer. Der andere sieht aus wie Elvis, hat aber eine Stimme wie ein Eunuche. Ich habe noch keinen gefunden, der besser war wie Elvis. Entweder sah nicht so gut aus wie Elvis oder konnte nicht so singen wie Elvis. Und wenn er so ähnlich aussah und vielleicht sogar singen konnte, konnte er nicht so tanzen wie Elvis. Da war nichts Shake, Shake, Baby. Ja, das war dann Ohoho. Versteht ihr? Warum? Weil es Elvis wie oft gab. Einmal. Wie oft gibt's dich? Einmal. Wenn du dich mit mir vergleichst oder mit irgendjemand hier in der Gruppe, kannst du nicht das werden, was Gott mit dir vorhat. Schreib dir das auf. Wichtig. Amen. Vergleich dich nicht. Starte selber durch. Sag Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn du glaubst, dass du minderwertig bist, wenn du eine Minderwertigkeitsfestung in deinem Kopf hast, wo dein Vater oder deine Mutter dich erzogen hat, du taugst so nicht, du kannst nichts, du bist ein Dummkopf, du bist ein Versager. All diese Dinge, egal ob Junge oder Mädchen, wenn das in dir drin ist, hast du eine Festung in der Birne. Und das hemmt dich, das zu werden, wozu du von Gott berufen bist. Stimmt's oder nicht? Vielleicht hast du einen kleinen Sprachfehler. Jetzt sag Gott, predig mein Wort. Wisst ihr, dass Mose ein Stotterer war? Und dass sein Bruder Aaron immer beim Pharao sprach? Das macht Spaß, ne? Und der Pharao, was will denn der? Ja, der will dir was sagen, dass Gott das Volk ziehen lassen soll. Red du, Aaron. Ja? Peinlich, oder? Aber das war nicht die ganze Zeit so, bis Gott ihm die Zunge löste. Steht im Wort. Auf einmal stand er vom Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Ganz oft ist es so, dass irgendwo genau da hast du einen Mangel, wo Gott dich reinberuft. Und der Teufel will, dass du da drauf schaust. Und wenn du das tust, wirst du nie losgehen. Du wirst nie starten. Du darfst nicht da drauf schauen. Weil Gott oft genau die benutzt zum Predigen, die einen Sprachfehler haben. Warum? Damit er alle Ehre bekommt. Dass du nie auf die Idee kommst, du kannst nicht auf die Idee kommen und sagen, tschakka, ich hab's gemacht. Seht euch das Leben von Paulus an. Er war ein Massenmörder, anders kann man das nicht sagen. Und er sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich war es, sondern die Gnade Gottes war es. Was hat er verstanden? Wenn Gott ihn nicht bekehrt hätte und vom Pferd gekickt und ihm gesagt hätte, Junge, du verfolgst mich. Er hat ja gedacht, er dient Gott, indem er Leute umbringt. Das denken auch die Moslems und viele andere. Die denken, die tun Gott einen Gefallen, aber sie kennen ihn nicht. Und Paulus hat nie vergessen, dass alles, was er kann und alles, was er erreicht hat, nur aus der Gnade Gottes ist. Das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Wir Menschen, wir schauen immer auf die, die begabt sind. Und das gibt meistens eine Katastrophe. Meistens. Aus Erfahrung weiß ich das. Gibt gute Ausnahmen, Halleluja, preis den Herrn. Ja, ist nicht ein Gesetz, aber ganz oft ist es so, dass Leute vergessen, wo sie hergekommen sind. Das ist auch in der Welt so. Elvis war ein armer Junge, hatte nichts, an der Holzhütte wohnte der. Und er hat bei den Schwarzen die Musik geklaut. Da war er immer, bei den Schwarzen in der Nachbarschaft. Da hat er den Blues und alles und was alles so, hat er da gehört. Und da kam der Shake in seine Hüften. Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Gott möchte, dass du durchstartest. Wo auch immer das ist, fang klein an. Fang treu an. Gott ist gut. Wenn du aber nicht denkst, dass du berufen bist, dass du es nicht kannst, dann wird es nichts. Weil Gott hat dich berufen. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit dem Christoph. Das war ein gutes Gespräch. Da hatten wir es über einen geistigen Leiter, der vollkommen abgefallen ist in die Sünde. Macht Gott irgendwann Schluss oder beendet Gott es irgendwie? Oder wie hast du gesagt, Gott nimmt Gott irgendwann die Berufung weg? Sag es richtig? Ich habe danach Gott gefragt. Ich sage, Gott, wie kann ich das noch besser erklären? Weil in der Bibel steht, die Gabe gereut Gott nicht. Aber einen Posten, wo du dienst, kann er dir wegnehmen. Und dann hat Gott mir gesagt, weißt du, das ist, wenn du an deinen eigenen Sohn denkst oder an einen Sohn von einem Vater. Sohn bleibt dann Ewigkeit. Aber er arbeitet nicht mehr in der Firma mit, weil der Vater ihn rausgeschmissen hat, weil er klaut oder Drogen nimmt oder was auch immer. Verstanden? Sohn ist er immer noch. Er kann auch eigentlich, wenn er Buße tut, umkehrt, sofort wieder in die Firma, wenn der Vater ihn lässt. Das passiert auch oft im Geist so. Leute, die gefallen sind, die kommen raus aus ihrem Beruf und Gott sagt, stopp, bis dahin nicht weiter, weil sie viel Schaden anrichten. Die Berufung ist aber immer noch da. Aber die Tür ist zu, weil Gott sagt, es langt. Habt ihr das verstanden? Da ist auch ein Schlüssel drin. Wir zerstören damit die Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Die Erkenntnis Gottes ist zuerst deine persönliche Erkenntnis in deinem Leben. Gott ist da, Gott ist real, Gott liebt mich, er hat mir vergeben, etc. Das sind die wichtigsten Dinge für dein Leben, wo du wissen musst. Und dann nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Manchmal muss ich das machen. Es wird weniger, aber früher war es ganz oft, fast täglich, wo ich gesagt habe, so, Schluss jetzt, ich nehme jetzt jeden Gedanken, ich bete das laut, gefangen unter den Gehorsam des Christus. Es funktioniert immer, sofort ist Ruhe im Karton. Weil ich merke, Mensch, irgendwas bombardiert mich hier mit Gedanken. Und der Teufel kennt unser Leben ja, er kennt unsere Erziehung, unsere Vergangenheit, unsere Kindheit. Und er dockt immer da an, wo wir eine Baustelle haben. Der gründet nicht eine neue Baustelle. Der kommt auf deine Baustelle und will deine Baustelle durcheinander bringen. Und versucht da so viel Unrat und Unverständnis reinzubringen, dass die Baustelle einen Stillstand bekommt. Da bist du viel mehr gebunden, wie das, wenn es vorwärts geht. Leute, es gibt militärische Waffen. Die verletzen Soldaten, die töten sie nicht. Ein verletzter Soldat ist für den Feind viel besser als ein Toter. Wisst ihr das? Weil ein verletzter Soldat bindet 4 andere Soldaten. Hast du 5, die aus dem Kampf weg sind, weil sie den wegtragen müssen oder versorgen müssen. Ist interessant. Ein Verletzter bindet 4. Habe ich gedacht, ist das nicht oft in der Gemeinde so? Du hast einen Verletzten da drin, der es nicht kapiert, sich immer wieder vom Teufel treffen lässt. Und er bindet 4 andere Christen, die vielleicht irgendwo anders kämpfen sollten, damit ihn zu bemitleiden und zu bemuttern und, ay Gucci, und ja, und es wird wieder, und, oh nee, Thomas, ay, oh, der Heiland liebt dich, ay, jung. Wisst ihr, wenn einer da oben eine Festung hat, da kannst du außen rumtanzen und was weiß ich was veranstalten, solange der in der Festung bleibt, kommst du nicht ran an den. Wenn dein Vater dir gesagt hat, du bist ein Dummkopf und du glaubst es, wie soll Gott dich benutzen als ein Tiger, der im Geist vorwärts geht? Wenn du selber von dir denkst, du bist ein Dummkopf. Da kannst du 40 Prophetien kriegen, dass Gott mit dir was Großes vorhat. Wenn du selber immer noch denkst, ich bin Dummkopf, wird das nichts. Du selber musst rauskommen aus diesem falschen Denken und musst anfangen. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wo wir uns ein Stück weit selber rausziehen müssen. Mit Disziplin. Wo wir nicht überlegen, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin. Ich erzähle euch ein bisschen was von Toronto, wo ich war. Ich habe immer gedacht, wow, Toronto, Pensacola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, wenn ich da mal bin, wird's toll. Und hat Gott die Tür geöffnet, vor 3 Jahren, glaube ich, war es, gell, Bärbel? Und Riesenkonferenz, glaube 40 Jahre Erweckung oder was da war, tausende von Leute da. Ich habe 3 Tage gebraucht, bis ich dort angekommen bin von der einen Woche. Aber dann war ich dort. Und so 5-10% der Leute, die da waren, waren alle durchgeknallt. Wirklich christliche Spinner, die können die Klapse, aber nicht da frei rumlaufen lassen. Bis ich mich konzentrieren konnte, von denen wegkonzentrieren, auf das, was vorne an der Bühne läuft, dann bin ich angekommen gewesen. Und die haben mich so abgelenkt, ihr kennt ja die Geschichte zum Teil, wo sie da rumfallen und rammen dir den Kopf in den Bauch und zappeln da rum und du denkst so, Leute, hey, gebt dem morgens gleich die blaue Tablette und mittags die rote, dass das besser wird, ja? Wo du denkst, ich bin hier im Irrenhaus. Dann war da 20 Grad minus. Dann haben Leute, 300-400 Leute haben vor der Türe gewartet. 2 Stunden bevor die Türe aufmacht, bei 20 Grad minus mit Schneesturm, damit sie einen guten Platz bekommen. Da drin liefen die Mitarbeiter rum, die haben niemand, auch nicht eine Minute vorher reingelassen. Habe ich gedacht, warum lasst ihr eure Brüder da draußen frieren? Ich verstehe das nicht. Klar, es gehört eine gewisse Organisation dazu. Und das, was mich am meisten gestört hat, war, du konntest zum normalen Ticket, und das war schon richtig teuer, ein VIP-Ticket erwerben. VIP, kennt ihr ja, ne? Also die VIPs. Bei der Gemeinde, also es war nochmal ein Drittel teurer oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, bei der Gemeinde waren Parkplätze, vielleicht so 40, 50, da durften die VIPs parken. Ich habe 3 Kilometer weggeparkt und bin immer dahin gelaufen, habe trotzdem noch einen Strafzettel gekriegt, einen saftigen, weil da nie was frei war. Die VIPs durften in den ersten Stock, da war nochmal eine Cafeteria, und da durften die sein. Ich glaube, 150 VIP-Tickets waren das. Da oben durften die mit den Sprechern sprechen, sie durften mit denen zusammen essen und so weiter. Und einmal bin ich da hoch, sehe, oh, das sind Toiletten, super, weil unten musstest du immer anstehen, selbst vor der Herrentoilette waren da immer 10 Mann, bis die endlich fertig waren. Mann, ich wusste gar nicht, dass wir ihn auch so lange brauchen können. Aber bei den Damen war es noch schlimmer, da war die Schlange noch größer. Und oben war immer leer. Dann bin ich da am Anfang hoch und, ach super, ist ja alles frei. Auf einmal stand da Security, VIP-Ticket. Sag, habe ich keins, ab runter. Und in dem Ton, da habe ich so gedacht, hallo, wo sind wir hier? Was hat denn das mit Gott zu tun? Sorry. Und ich sag, Herr, das gefällt mir nicht. Und dann bin ich draufgekommen, dann habe ich gesagt, wenn die wirklich VIP-Tickets vergeben möchten, und das wäre vom Heiligen Geist angesagt, müssten sie diese Tickets eigentlich verlosen. Wenn sie wirklich aus dem Geist wären, versteht ihr mich? Ich will Toronto nicht kritisieren, das ist nur, was ich denke. Müssten sie sagen, okay, wir machen 150 VIP-Tickets, das hat der Heilige Geist gesagt, und dann verlosen wir die. Und dann, Heilige Geist, vertrauen wir dir, dass du es genau den Leuten gibst, die das brauchen. Das wäre aus dem Himmel geboren. Und nicht hier Cash machen, VIP-Tickets. Ich will denen nichts vorwerfen, aber Licht und Finsternis, ganz nah beieinander. Licht und Finsternis, ganz nah beieinander. Da ist Gott, keine Frage, da ist toll. Dann hast du kurze Pause zwischen den Sprechern und dann ist da ein so eine kleine Snackbar. Da stehen 60, 70 Leute in der Schlange. Da hast du keine Lust mehr auf den Kaffee. guten Kaffeekrema. Und dann in der Ecke haben sie dann so Armee-Kaffee-Plastik-Dinger gehabt, wo da 100 Liter reingehen und da hast du so eine Blöre gekriegt. Also das war so 15W40 Altöl. Aber noch ein bisschen warm. Die nannten das Kaffee. Ja, da habe ich mir einmal einen geholt und habe gedacht, boah, da brauche ich irgendjemand, der mir wieder die Fußnägel runterklappt, ja, weil es so brrr, brrr, das ist kein Kaffee, keine Ahnung, was das ist, ja. Und da erlebst du so viel, weißt du, und da ist Gott, versteht mich bitte nicht falsch und ich find's toll, aber ich habe so gedacht, wo ist hier auf Erden irgendwie was, wo man sagt, das ist super, findest du nicht. Und danach habe ich für mich entschieden, ich brauche Toronto nicht mehr. Ich war einmal dort, ich habe es gesehen, gut ist. Ich würde unheimlich gerne mal nach Jerusalem. Würde ich gerne mal sehen. Aber ich weiß, dort ist Jesus nicht. Ich weiß, wo Jesus ist. Ich weiß, wo der wohnt. Hier. Was soll ich in Jerusalem? Wisst ihr, wir Christen machen so viele Dinge, die der Heilige Geist nicht gesagt hat. Okay? Und ich habe immer gesagt, Gott, wenn du die Türe öffnest, gut. Wenn nicht, ist auch gut. Hast du diese Einstellung? Dass wenn du dir was wünschst, dass du sagst, Gott, wenn ich es bekomme, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Das ist Glauben, Leute. Das ist eine Überzeugung. Weil sonst fängt wieder in deiner Birne an, warum der, warum nicht ich? Warum war der Thomas in Toronto und ich nicht? Ich war nicht mal dieses Jahr in Buxtehude. Hintertupfingen hat mich auch nicht eingeladen. Der fliegt nach Toronto. Was soll das? Versteht ihr? Wie nennt man das? Vergleichen. Schon wieder. Wenn Gott weiß, dass du nach Toronto musst, weil da irgendwas passiert, was du brauchst, was denkst du, wo du hinkommst? Nach Toronto. Gott wird dir Türen öffnen, die hast du vorher noch gar nicht gekannt, ob das finanziell ist oder irgendwas. Aber du musst vertrauen, dass deine Ausbildung in der Hand Gottes ist. Und vieles in der Ausbildung schmeckt einem nicht. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Oh, habe ich diesen Satz geliebt. Oh, habe ich diesen Satz geliebt. Ja, aber es ist doch wahr, oder? Und dann, wenn du was gelernt hast, bist du hinterher dankbar für überall da, wo du durch den Dreck bist. Weil du weißt, oh ja, das muss man lernen, das geht nicht anders. Wer macht es? Wer zerstört die falschen Gedanken? Das macht mein Hauskreisleiter. Wir haben da so eine Hierarchie, wir ziehen eine Nummer und dann warten wir, bis wir dran sind. Ich muss meistens 3 Wochen warten, weil die anderen so große Probleme haben. Und ich bin so bescheiden. Und dann warte ich halt. Bin so stolz auf meine Demut. Sobald du merkst, dass irgendein Gedanke, egal um was es geht, es ist völlig egal. Denk mal weg von okkulten Sachen. Denk mal weg. Alltagssachen. Stinknormale Alltagssachen. Wo du merkst, du kriegst Zorn oder du wirst bitter, du bist unzufrieden oder du kommst aus der Ruhe oder du merkst, oh, ich hab keinen Bock, das macht mich zornig. All das sind Sachen, die du zerstören musst. Drüberfahren mit dem Leopard 2 Panzer. Drüberfahren. Weil es niemals aus dem Himmel geboren ist. Niemals. Gott gibt uns weder Angst noch Unruhe, sondern Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Der Frieden der Welt ist einfach erklärt. Gibt's ein tolles Lied von so einer schwedischen Band. Kennt ihr die? ABBA? Money, money, money. It's so funny in the rich man's world. Wenn du reich bist, denkst du, hast du alles. Bis sie krank werden. Dann merken sie, Gesundheit kann man nicht kaufen mit Geld. Das lernen alle Reiche ganz schnell. Aber wenn du verstanden hast, hey, mein Friede, den bewahre ich mir. Stimmt's? Gehst jetzt raus, jemand ist an dein Auto gefahren. Hoffentlich nicht. Aber wenn, sofort sind Gedanken da. Du musst eine Entscheidung treffen. Regst du dich jetzt auf? Ja oder nein? Wenn nein, alles gut. Fahr nach Hause, meld's deiner Versicherung, lass dich leiden. Wenn nein, wenn du den Gedanken weiterdenkst, kommt als erstes, warum lässt Gott es zu? Steht nicht im Wort, er hat seinen Engeln befohlen. Dann stimmt das Wort nicht. Wer war das? War das der Feind? Waren das ein paar Moslems? War das absichtlich? Ist einer nur hängen geblieben? Was, wenn? Hätte, Fahrradkette, geht ewig weiter. Was bringt dir das? Wenn du morgen früh aufstehst, was ist immer noch an deinem Auto? Der Schaden. Bringt nichts. Auch wenn du es über die Versicherung nicht abrechnen kannst, ist der Schaden immer noch da. Du kannst dich jetzt ewig lang darüber aufregen. Was raubt es dir? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Die kommt nie wieder. Diese Zeit kommt nie wieder. Und ich weiß, das ist nicht so leicht. Das gebe ich zu. Manchmal explodiere ich auch. Und dann denke ich wieder, oh, Thomas, komm runter. Ja? Und man hat auch oft Leute um sich, die sagen, reg dich doch nicht auf. Für diesen Auto ein Gebrauchsgegenstand, für dich dein heiliges Blechle. Für dich ist es der Weltuntergang, für dich ist es, na und, soll ich vorne auch noch eine reinmachen, dann ist es nicht so einseitig. Und die haben dann aber eine ganz andere Baustelle. Die haben vielleicht ein Blumenbeet oder irgendwas und da ist der Nachbar durchgerannt oder der Elektriker mit der Leiter oder irgendwas und ganzen Blumen. Oh. Oh. Ich habe keine Ahnung, was bei jedem so ist. Ja, jeder hat so sein Ding. Und du denkst, sind nur ein paar Blumen, die wachsen noch wieder. Nein, das sind meine Blumen. Mein Herz ist gebrochen. Oh. Und du stehst so neben dran. So, wir sind alle unterschiedlich und das ist okay so. Das ist nicht negativ. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Seht ihr das? Die Mächte sind nicht dir untertan, aber dem Christus. Verstanden? Halleluja. Bis dahin. Und jetzt wechseln wir mal zu Epheser. Und das gebe ich euch noch so mit, ein bisschen als Sahne. Epheser 2, Abvers 1. Und da heißt es auch, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Früher waren wir tot. Vor Gott waren wir tot. Deswegen sagte Jesus mal, lasst die Toten ihre Toten begraben. Das ist eine krasse Aussage, dass er Leute, die noch lebendig sind, als Tote bezeichnet. Was war tot? Der Geist. Okay, nächstes Vers. In denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Menschen, die nach der Art dieser Welt leben, sind was? Tot. Korrekt? Du kannst auch als wiedergeborener Christ wieder nach der Art dieser Welt leben und du lebst im Tod, im emotionalen Tod, im Beziehungstod zu Gott. Leben übrigens ganz viele Christen so. Und dann bist du unter den Mächtigen. Welche Mächtige? Die Mächte der Finsternis, die im zweiten Himmel herrschen auf die Erde runter, auf den ersten Himmel. Okay? Der in der Luft herrscht, nämlich der Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Ungehorsam. Merkt ihr das schon wieder? Gedanken. Lust, Augenlust, Sünde. Gedanken. Was wäre wenn? Oh, die ist aber auch süß. Oh, den Mercedes hätte ich auch gern. Versteht ihr? Und dann klaust du den Mercedes, dann... Ne, ihr wisst schon, das muss ich nicht näher erklären. In denen ihr früher gelebt habt, früher, das betont die Bibel ausdrücklich, in denen ihr früher gelebt habt, heißt jetzt nicht mehr und nicht rückfällig werden. Amen. Nämlich unter der Kraft, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Und genau diesen Geist binden wir, wenn wir die Gedanken unter den Gehorsam bringen. Verstanden? Okay? Zu schnell oder geht's? Nächster Vers. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt. Unter den Mächten der Finsternis. Und wir dachten, es sind unsere Begierden. Ich bin schwul auf die Welt gekommen. Ich bin als Kinderschänder auf die Welt gekommen. Ich bin als Dieb und Lügner auf die Welt gekommen. Ich bin halt so. Ist das wahr? Nein. Die Mächte der Finsternis schauen, wo ein Gedanke bei dir andockt, wo du Gefühle entwickelst für das gleiche Geschlecht. Und wenn du darauf reagierst, bupp, wird's immer schlimmer. Weil wer weiß noch, wie die Band heißt? Die kommt sofort und spielt dazu. Und du denkst, oh, das sind ja meine Emotionen. Dabei sind's Emotionen der Mächte der Finsternis. Okay? Und die Bibel sagt uns, wir haben früher auch dieses Spiel erlebt. Der eine mehr, der andere weniger. Sei ehrlich. Wir waren früher auch von allen möglichen Begierden angelockt, haben sie ausgeübt, geliebt oder noch verfeinert. Richtig? Obwohl wir wussten, tut uns nicht gut. Manche haben gern gesoffen, eine Flasche Wodka, eine Flasche Whisky, dann zwei Flaschen Whisky. Obwohl wir wissen, das tut uns nicht gut, haben wir es trotzdem gemacht. Manche waren Kettenraucher, obwohl sie wussten, 60 Zigaretten am Tag, nichts gut. Und nächsten Morgen gleich war als erstes beim Aufstehen die erste wieder. So ist der Mensch nun mal, der Gefallene. Die Begierden des Fleisches, seht ihr das? Unser Kampf ist nicht fleischlich. Und wir bekämpfen nicht die Begierden. Wir bekämpfen die Gedanken. Dass es nicht geboren wird. Wenn du ein Problem hast, Geld zu stehlen, dann bitte arbeite nicht im Verein als Kassierer. Guck, dass du einen Job hast, wo du nicht an der Kasse stehst. Sei weise, bis du merkst, das lebt mich nicht mehr, das zieht nicht mehr. Und in der Zeit nimm die Gedanken unter den Gehorsam. Es ist schwierig, wenn man mittendrin steht und taten den Willen des Fleisches und taten den Willen des Fleisches. Was das Fleisch ist, wissen wir. Lügen, Betrügen, Stehlen, Neid, Eifersucht, Streit. Das brauche ich euch nicht erklären. Und der Sinne, das ist genau das, was ich euch gerade gesagt habe, die fünf Sinne. Riechen, schmecken, fühlen, sehen und so weiter. Wenn ich die fühle, wenn ich die sehe, wenn ich die schmecke. Attenzione. Ist nicht deine Frau, nicht gut diese. Das Geld gehört dir nicht. Nein, ist nicht dein Daimler. Den tust du nachher nicht mitnehmen. Nein. Der bleibt da schön stehen. Amen. Und waren Kinder des Zorns. Natürlich bringt es Zorn hervor. Wie bekämpft man Zorn? Wer weiß es noch? Ich werde jetzt nicht zornig. Nein, Gedanke nein. Raus. Emotion raus. Gedanke raus. Und du fängst an, über die Dinge zu herrschen, die die ganze Zeit dich beherrscht haben. Wenn das nicht möglich wäre, wäre Gott ein Lügner, Leute. Wenn die Latte zu hoch legen würde, wo keiner drüben springen kann, wär's Wahnsinn. Aber Gott will, dass ihr frei seid. Nochmal, du brauchst keinen Arzt und keinen Therapeut. Kein Seelsorger und keine Couch. Der Oberarzt lebt in dir. Der Mega-Seelsorger lebt in dir. Der dich durch und durch kennt und genau weiß, was du brauchst, der lebt in dir. Leute, das kostet Überwindung. Das kostet Disziplin. Aber es macht dich frei, weil du frei wirst von Menschen. Sprüche 5 sagt, verflucht ist der Mensch, der Fleisch für seinen Arm hält. So, wir werden nicht mehr verflucht, das wisst ihr. Aber das Prinzip sagt, ein Fluch kommt auf einen Mensch, der immer bei anderen Menschen sich Hilfe holt. Das ist, was der Vers sagt. Und das siehst du bei Menschen, die kommen von einem Fluch in den nächsten rein. Weil sie nicht bei Gott suchen, sondern immer bei Menschen. Und bei Christen ist es das Schlimmste, was es gibt. Manchmal schreit mein Herz vor Schmerzen, wenn hier neue Leute kommen. Und die haben so eine Baustelle. Ich sehe schon an ihren Augen, wie sie mich angucken. Oh, du bist der Pastor Thomas. Oh, ich habe schon so viel gehört. Wow, der jetzt gleich für mich betet. Und dann himmeln sie dich an. Und je mehr ein Mensch dich anhimmelt, desto mehr macht der Heilige Geist so. Er geht zurück. Er sagt, Thomas, nein, nicht du. Christus teilt seine Ehre mit niemand. Und dann musst du die Leute enttäuschen. Und dann sind sie enttäuscht und sagen, der kann ja auch nichts. Der ist ja wie die anderen 35 Pastoren, genauso lieblos. Nein, der Heilige Geist sagt, stopp. Warum? Weil sie sich abhängig machen von Menschen. Das ist niemals von Gott, niemals. Menschen dienen Menschen. Hand auflegen, Befreiung und beten und was alles da ist, alles dran, das gehört dazu. Versteht ihr? Aber immer Christus, nicht ich. Wichtig, von Natur aus wie die anderen. Nächster Vers. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Seht ihr wieder, wo der Schlüssel ist? Er, der uns geliebt hat und wir sollen ihn, was? Lieben. Am meisten beeindruckst du Gott, wenn du ihn volle Kanne liebst. Nicht, wenn du sagst, meine Bekehrten, meine Gemeinden, das interessiert Gott nicht. Er wird nicht oft gepredigt, glaub mir das. Ist gerade andersrum, wenn du rausguckst. Wie viele Gemeinden hast du? 400. Boah, wow. Darf ich Apostel zu dir sagen? Darf ich schon mal meinen Kopf bereit machen, um reinzukriechen bis zum Anschlag? Da kannst du sagen, da ist schon besetzt. Alles gut. Leute, so ist die Welt. Genau so ist die Welt. In Mexiko war ich in einer Gruppe von Pastoren. 6, 7, 8 Pastoren. Malis war dabei. Und da war ein Apostel nannten sie ihn dabei. Der hatte 2800 Gemeinden unter sich. 2800 Gemeinden. Und dann haben sie mir so durch die Blume suggestiert, wenn der für dich betet, Thomas. Das interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du, was mich interessiert? Spüre ich den Heiligen Geist, wenn der betet oder nicht? Und da kann es die Oma sein, die sich gerade vor 10 Minuten bekehrt hat. Wenn die für mich betet und die Salbung kommt, sage ich Halleluja. Und wenn der 2 Millionen Gemeinden unter sich hat und ist keine Salbung da, interessiert mich das nicht. Amen. Wir müssen weg von diesem menschlichen Käse. Halleluja. Mach mal nächsten Vers. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig oder gerettet oder heil geworden. Aus Gnade. Nur aus Gnade, sonst nichts. Nur Gnade zählt bei Gott. Amen. Sobald du dich rühmst, Junge, 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 das Eis wird ganz dünn. Du kannst dich mit nichts rühmen, außer dass du Christus kennst und er dein Heiland ist. Amen. Halleluja. Weiter geht's. Nächster Vers. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Mit eingesetzt, auferweckt und mit eingesetzt im Himmel. Weißt du, dass dein Büro und dein Namensschild im Himmel schon wartet? Deine Mitarbeiter und deine, alle, die warten schon auf dich. Amen. Das ist kein Flachs, ich meine das ganz ernst. Gott hat mehr für dich vor. Wisst ihr, die Ewigkeit ist ein bisschen länger wie hier. Das hier, deswegen sagt Paulus, dass die Leiden dieser Weltzeit nicht ins Gewicht fallen. Jetzt sag das mal einer Mutti, die ihren Sohn beim Autounfall verloren hat, die gläubig ist. Sag ihm mal, ach, das Leiden fällt nicht hin. Die wird dir an den Hals springen. Oder die sagt, nie wieder betrittst du mein Haus. Warum? Weil sie es noch nicht verstanden hat. Es dauert eine Weile, bis sie merkt, hey, mein Sohn, der ist jetzt beim Herrn. Eigentlich alles gut. Aus der Sicht der Ewigkeit ist er ein paar Minütchen früher in die Ewigkeit. Ich weiß, das ist ein Schmerz. Ich mache das nicht klein, versteht mich richtig. Aber wenn sie verstanden hat, okay, es ist alles in Gottes Plan, alles ist gut, dann kann sie loslassen. Und nicht ewig in der Bitterkeit. Nächster Vers. Noch 4 Stück, dann haben wir es. Bis 10 gehen wir. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige, genau das, was ich dir gerade gesagt habe, damit er in den kommenden Zeiten, in welchen? Den himmlischen Zeiten. In den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Gott hat sowas Gewaltiges für uns vorbereitet, dass ich kaum warten kann, bis soweit ist. Das ist für mich wie Weihnachten. Bei mir fing Weihnachten als Kind schon im Juni an. Nur noch ein bisschen schlafen. Mama, wann ist denn soweit? Ah, das dauert noch. Es kommt erst mal der Herbst. Mama, wann ist denn soweit? Weihnachten war für mich das Größte. Das war auch die einzige Zeit, wo in unserer Familie Frieden war. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber hier, noch viel besser als Weihnachten, ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und nochmal, wenn der Same nicht in die Erde fällt und stirbt, hat er keine Frucht. Natürlich war das Christus. Christus fiel in die Erde und starb für uns. Das ist die Christusfrucht. Aber auch in unserem Leben sterben Dinge, indem sie in die Erde fallen. Wo ist die Erde? Hier. Es gibt Christen, die denken, sie verändern sich im Himmel. Vergiss es, da ist keine Erde zum Absterben. Was du hier nicht gelernt hast, wo du hier nicht Ja gesagt hast, wirst du in der Ewigkeit nicht haben. Punkt. Aus. Und das ist nicht schlecht, aber du kannst kein Hauptmann werden, wenn du dich benimmst wie ein Unteroffizier oder ein Gefreiter. Das wird nichts. Versteht ihr? Wir müssen diesen Lauf laufen und unsere Ausbildung hier auf Erden vollenden und dann können wir mit Frieden in die Ewigkeit. Und Gott lässt sich da auch nicht von Corona aufhalten. Und wir müssen auch nicht auswandern. Wir sind schon ganz richtig hier. Da will uns Gott haben. Hier ist Ausbildung. Wir müssen nur aufpassen, was wir denken. Mensch, war es 2019 schön, gell? Manche haben zu mir schon gesagt, ich will mein altes Leben zurück. Und ich hätte gern mein neues. Amen. Den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Christus. Weiter. Noch die letzten 3. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch was? Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Wem seine Gabe ist es? Gottes Gabe ist es. Amen. Halleluja. Er hat uns zuerst geliebt, nicht wir ihn. Nicht aus. Lest laut, komm, nicht aus. Nicht aus Werken. Merkt ihr das? Und hier ist der Hund begraben in 99% aller Gemeinden weltweit. Du musst tun, Bruder, du musst tun. Hast du heute schon Bibel gelesen? Hast du heute schon gebetet? Hast du heute schon was Gutes getan? Hast du heute einen bekehrt? Es gibt Gemeinden, die machen Pläne, da musst du aufschreiben, wie viel du die Woche bekehrt hast. Gibt Gemeinden, da darfst du nicht heiraten, du musst erst das Gemeinde-Eheseminar besuchen, das sich Ältester nennt. Was geht denn das an, wenn zwei heiraten wollen? Wo steht es in der Bibel, dass ich zum Eheseminar muss? Die Bibel sagt, heirate keinen Ungläubigen, alles andere ist deine Entscheidung. Und ausgerechnet, das erlebe ich dauernd, wo Frauen kommen. Ich habe da einen kennengelernt im Internet, jetzt heißt der gläubig, nee. Sag ich, lass die Finger weg. Nee, der wird sich bekehren. Have fun. Have fun. Du kannst manchen nicht helfen. Okay, weiter geht's. Last but not least. Denn wir sind wem sein Werk? Sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Du bist sein Werk und er hat dich geschaffen zu guten Werken. Aber nicht bei mir, Thomas. Bei mir ist nur Trübsal und ich bin immer schlecht drauf. Nee, hier steht, du bist geschaffen zu guten Werken. Die wer zuvor bereitet hat? Gott. Die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Weißt du, wenn du nachher heimfährst und kommst zu Hause an, kannst du allen erzählen, ich habe die Straße gebaut. Die habe ich gebaut, vom Emmertsgrund bis zu mir nach Hause. Kannst du jedem sagen. Aber glauben wird dir wahrscheinlich keiner. Weil andere haben diese Straße gebaut. Du fährst nur drauf. Und eine Straße baut man nicht in einer Stunde. Korrekt? Denk mal drüber nach, Logik. Wenn Gott etwas in dein Leben bringt, dann hat er das zuvor bereitet, nicht du. Ich verstehe nicht, wie manche auf der Bühne stehen und so tun, als wäre es ihre Idee gewesen. Du fährst auf eine Straße, die Gott gebaut hat. Mehr nicht. Da sind andere schon vor dir gefahren und andere werden nach dir fahren. Wow, welch ein Geheimnis. Vater, ich danke dir für das Wort und ich danke dir, dass du gut bist. Vater, wir preisen dich, deine Güte, deine Liebe. Vater, wir strecken uns aus nach dem, was du für uns hast. Du gibst uns Waffen in die Hand, die nicht fleischlich sind, sondern mächtig im Dienste Gottes. Wir können jeden Gedanken überwinden. Wir können alles unter den Gehorsam des Christus bringen. Halleluja, welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, Papa, wenn die Gedankenbombardements aufhören und das, was uns den Schlaf raubt, was uns die Ruhe raubt, was uns den Frieden raubt. Vater, wir herrschen im Leben an Christi Stadt. Und ich bete für jeden, der heute Morgen da ist, der die CD bekommt oder im Internet zuhört, dass das durchbricht und dass es eine Freiheit wird, in jedem Einzelnen zu herrschen im Leben an Christi Stadt. Halleluja. Amen. Halleluja. Applaus